Ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Das habe ich irgendwie immer schon sehr gerne gemacht. Aber als Kind habe ich es einmal damit ziemlich übertrieben. Ich war so circa 8 Jahre alt. Es war ein trister, trübsinniger Tag und ich hatte schon seit dem Morgen schlechte Laune, die sich auch nicht besserte, als ich mittags von der Schule nach Hause kam. Vor mir lag ein langweiliger Nachmittag mit nichts anderem in Aussicht als Hausaufgaben und lärmenden kleinen Geschwistern. Am liebsten wollte ich den ganzen Nachmittag in eine Decke gewickelt auf dem Sofa sitzen, vor mich hinschmollen und einfach nur in Ruhe gelassen werden. Aber meine Mutter wollte unbedingt den Grund meiner schlechten Laune erfahren. Und deshalb hörte sie gar nicht mehr auf, Fragen zu stellen. Da beschloss ich, dem Nachmittag etwas mehr Farbe und Drama zu verleihen und mir selbst ein wenig Mitleid zu sichern. Und erfand eine Geschichte von einem Mann, der mir am Morgen auf dem Schulweg aufgelauert hatte und versucht hatte, mich zum Einsteigen in sein Auto zu überreden. Leider hatte diese, wie ich fand, sehr spannend erzählte Geschichte nicht den gewünschten Erfolg. Meine Mutter rannte mit Panik in den Augen zum Telefon und rief meinen Vater an seinem Arbeitsplatz an. Der kam sofort nach Hause und fuhr mit mir zum Polizeirevier. Dort musste ich alles noch einmal erzählen und musste viele Fragen beantworten, was die Erfindung vieler Details erforderte. Den restlichen Nachmittag fuhren mein Vater und ich durch unser Stadtviertel auf der Suche nach einem kleinen roten Auto, das ich erfunden hatte. Gut, dass wir als Erwachsene keine Geschichten mehr erfinden, jedenfalls keine von finsteren Männern in kleinen roten Autos. Aber wir tun was anderes, wir spielen Rollen, wir schlüpfen in eine nach der anderen. Der kompetente Arbeitskollege, die kreative Mutter mit ihrem Bastelblock, der witzige Kumpel, die fürsorgliche, vernünftige Tochter, der gelassene Familienvater, die Freundin, die immer einen guten Rat weiß und ihr Leben voll im Griff hat. Wir malen ein Bild von uns, das davon erzählen soll, wie wir sind, dass wir alles unter Kontrolle haben und dass es sich lohnt, uns zu kennen. Das ist auch irgendwie eine Art von Geschichten erzählen. Manchmal lassen wir auch unseren Besitz erzählen, was für eine tolle Person wir sind. Kennst du noch die Werbung "Mein Haus, mein Auto, mein Boot"?
Nein, der Schober!
Schröder!
Mensch, ewig nicht gesehen. Setz dich! Wie geht's dir?
Gut, dir?
Blendend!
Warte mal. Mein Haus, mein Auto, mein Boot.
Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Meine Pferde und meine Pferdepflegerin.
Aber in der Schule, da war's...
Mein Anlageberater.
Spielen wir auch ab und zu mal unsere Statussymbolkarten aus, um den anderen zu erzählen, wer wir angeblich sind? Warum sind wir nicht ehrlich? Warum sagen wir nicht, wer wir sind und wie es uns geht, so wie in der nächsten Werbung?
Der Schober!
Schröder!
Mensch, ewig nicht gesehen! Setz dich! Wie geht's dir?
Beschissen uns wir?
Total schlecht!
Warte mal! Mein Haus, mein Wagen... Meine Frau!
Mein Haus, mein Wagen, meine Frau. Meine Dusche, meine Hausbar und mein Wachhund.
Aber an der Wall Street, da hattest du doch Millionen.
Mein Anlageberater.
Unser Verhalten erinnert mich immer an den Seidenlaubenvogel, der an der australischen Ostküste lebt. In der Balzzeit baut er aus trockenen Zweigen und Ästen eine Liebeslaube, die ungefähr so aussieht. Aber welches weibliche Wesen lässt sich schon dazu verlocken, in so eine langweilige, unscheinbare Holzlaube zu kommen? Um das Weibchen zu beeindrucken, dekoriert das Männchen seine Laube. Dabei bevorzugt es die Farbe Blau. Blaue Blätter, Blaue Beeren, Schmetterlingsflügel, aber auch menschlichen Müll wie Wäscheklammern und Trinkhalme verwendet es als Schmuck für seine Laube. Zuletzt malt das Männchen seine Laube auch noch blau an. Dafür werden Beeren mit den Füßen zertreten und dann entweder mit dem Schnabel oder mit einem Holzstückchen als Pinsel auf die Laube aufgetragen. Jetzt sieht sie gar nicht mehr unscheinbar aus, sondern hat fast schon etwas Märchenhaftes an sich, das das Metallic-Blau seiner Federn und seine blauen Augen unterstreicht. Wie kann das Weibchen da noch widerstehen? Aber natürlich sucht es sich das Männchen mit der coolsten Deko aus. Übrigens gibt es auch noch den Gelbnackenlaubenvogel, der alles in der Farbe Gelb dekoriert, den Fleckenlaubenvogel, der auf die Farbe Grün spezialisiert ist, und den Graulaubenvogel, der alles in Grau und Weiß dekoriert. Mit was dekorierst du dein Leben, um die anderen von dir zu überzeugen? Wer bist du in Wirklichkeit hinter deinen ganzen Rollen, die du so glänzend spielst, und hinter deinen ganzen Dekorationen? Und wem zeigst du, wer du bist? Traust du dich, hinter deiner Fassade hervorzukommen? Oder hast du Angst davor, dass die anderen dann sehen, wie du bist, und dich für langweilig und unscheinbar oder vielleicht sogar für einen Versager halten? Ist es manchmal nicht einfacher, unseren Schmerz hinter einem Lächeln zu verbergen? Und was passiert, wenn wir den anderen von unseren Ängsten und Zweifeln erzählen? Denken sie dann, dass wir in unserem Glauben versagt haben? Und wie redest du mit Gott? Versteckst du dich hinter deiner Dekoration und Unfehlbarkeit? Formulierst du Gebete, die möglichst schön klingen, um Gott für diesen Tag friedlich zu stimmen? Oder sprichst du offen mit ihm? Sagst du ihm, wie es dir geht? Redest du mit ihm darüber, was du nicht verstehst und was dich zweifeln lässt? Hast du Gott schon einmal unter Tränen deine Verzweiflung und deinen Ärger entgegengeschrieben? Bringst du ihm deinen ganzen Schmerz und deine Scherben? Denn das ist es doch, was wir vor den anderen verstecken wollen, die Scherben unseres Lebens. Wie viel Schmerz, wie viele Scherben verstecken sich hinter deinem Lächeln und deinem "Mir geht's gut"? Geht es dir wirklich gut? Hast du wirklich alles unter Kontrolle? Oder ist in dir ein Haufen Scherben von dem, was in deinem Leben so alles zerbrochen ist? Wie viele alte, unverheilte Narben, zerbrochene Beziehungen, verlorene Freundschaften, falsche Entscheidungen und zerplatzte Träume sind in deinem Leben? Aus wie vielen Scherben besteht deine Seele? In Japan gibt es eine Kunst, die Kintsugi heißt und die unter Verwendung von Gold- und Silberpigmenten etwas völlig Neues und Schönes aus zerbrochener Keramik erschafft. Aber wie soll aus dem Scherbenhaufen, der auf unserem Lebensweg und in unserer Seele liegt, etwas Neues und Schönes entstehen? Wir haben unser ganzes Leben lang daran gearbeitet, ihn vor den anderen zu verbergen. Zu wem sollen wir jetzt damit gehen? In der Bibel gibt es eine Geschichte von einem Mann, der in seinem Leben ziemlich viele Scherben produziert hat. Er ist klein und unscheinbar und versucht, das vor den anderen zu verbergen, indem er sich eine Menge Reichtum anhäuft, der sein Leben größer und strahlender wirken lassen soll. Er nimmt als Zöllner den anderen Menschen ihr Geld weg. Er bereichert sich unrechtmäßig an ihrem Eigentum. Und vielleicht hat er anfangs gehofft, durch seinen Reichtum mehr Anerkennung und Beachtung zu finden, reiche Freunde, die ihn in ihre Mitte aufnehmen. Aber die Menschen verachten Zachäus. Sie sehen in ihm nur den geldgierigen kleinen Zöllner, der nur deshalb reich ist, weil er anderen etwas weggenommen hat. Und wir wissen nicht, wie viel er weggenommen hat. Wir wissen nicht, welchen Schaden er angerichtet hat, ob er vielleicht sogar die Existenz von Menschen bedroht hat. Aber er hat sicherlich eine Spur von Scherben hinterlassen, zornige Menschen, denen er ihr sauer verdientes Geld abgenommen hat, einen Reichtum, der ihn nicht glücklich macht, und eine Sehnsucht, die er nicht stillen kann. Als Zachäus von Jesus hört, wird die Sehnsucht in ihm so stark, dass er sich sogar mitten unter diese Menschen begibt, die ihn verachten. und sich vor ihnen demütigt, indem er als erwachsener Mann auf einen Baum klettert. Als Jesus kommt, bleibt er unter diesem Baum stehen. Er interessiert sich überhaupt nicht für Zachäus' Statussymbole. Er sieht an ihnen genauso vorbei wie an den Zweigen, hinter denen Zachäus sich versteckt. Er sieht nur das Herz von Zachäus und dass es voller Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung ist und dass es nicht weiß, wie es aus diesem Scherbenhaufen herauskommen soll, den Zachäus hinterlassen hat. Und Jesus sagt: Zachäus, komm da herunter. Ich will heute in deinem Haus bleiben. Die Menschen um uns herum sehen nur das, was wir ihnen von uns zeigen oder erzählen. Gott aber sieht unser Herz. Er sieht an deinen ganzen Dekorationen und Rollen vorbei und sieht, was du versuchst, vor der ganzen Welt zu verbergen. Und er sagt zu uns: Komm da herunter, oder auch: Komm da heraus. Aber manchmal bleiben wir lieber da, wo wir sind, weil wir denken, dass wir nicht gut genug sind, um Jesus mit zu uns nach Hause und in unser Leben zu lassen. Wir wollen in unserem Leben ja alles richtig und gut machen, aber so oft schaffen wir das nicht. In unseren Worten und Taten wohnt eine zerstörerische Kraft, die eine Spur von Scherben verursacht, auch wenn wir das gar nicht wollen. Jesus kann so jemanden wie mich, der alles zerbricht, doch gar nicht in seiner Nachfolge gebrauchen. Das ist eine Lüge. Denn das ist eigentlich die Erkenntnis, um die es geht. Dass wir verstehen, dass wir zwar alles gut und richtig machen wollen, dass wir aber trotzdem immer wieder Scherben verursachen. Und wenn wir diese Scherben verursachen, dann liegen sie wie eine schwere Last auf unserer Seele. Wir sehnen uns nach Erlösung von dem Ich, das wir gar nicht sein wollen. Wenn wir mit unseren Scherben zu Gott kommen, ist es das, worauf er die ganze Zeit gewartet hat. Es ist das Ende unserer Rebellion. Es ist das Ende davon, dass wir versuchen, alles alleine ohne Gott zu schaffen. Vertraust du Gott genug, um ihm die Scherben deines Lebens zu bringen, so wie ein Kind seinem Vater sein kaputtes Spielzeug bringt? Schaffst du es, sie alle loszulassen, ihm alle auszuhändigen, ohne ein paar davon in deine Hosentasche zu stecken? Das ist mein Problem. Ich nehme Gott immer wieder die eine oder andere Scherbe aus seiner Hand, renne damit in mein Versteck, drehe und wende sie in meinen Händen hin und her, betrachte sie Tage oder auch wochenlang von allen Seiten und lasse mir von dieser alten Scherbe erzählen, was für ein unfähiger und zerbrochener Mensch ich doch bin. Und dass die anderen Christen alles offensichtlich viel besser im Griff haben, dass ich überhaupt kein gutes Aushängeschild für Gott bin und dass ich besser nicht so offen erzählen sollte, dass ich zu ihm gehöre. Es ist gut, wenn wir aus unserer Vergangenheit lernen, aber es ist nicht gut, wenn wir immer die alten Scherben herausgraben und uns von ihnen erzählen lassen, wer wir jetzt sind. In Lukas 9, Vers 62 steht: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Warum ist das so? Im Alten Testament gibt es dazu eine kurze Geschichte, die sich mit dem Problem des Zurückblickens beschäftigt. Abrahams Neffe Lot wohnt mit seiner Familie in der Stadt Sodom, einer Stadt, in der es wirklich schlimm zuging, in der alle und alles zerbrochen waren. Man könnte sie auch Stadt der Scherben nennen. Zwei Engel führen Lot und seine Familie aus der Stadt heraus, weil sie wissen, dass diese Stadt und die Stadt Gomorra zerstört werden sollen. Sie raten Lot und seiner Familie, sich zu beeilen, nicht stehen zu bleiben und nicht zurückzublicken. Aber Lots Frau bleibt stehen und blickt zurück auf ihre Stadt der Scherben und sie erstarrt zu einer Salzsäule. Wisst ihr, wie es mir geht, wenn ich die Scherben meines Lebens hervorhole und auf sie zurückblicke? Dann werde ich auch zu einer Salzsäule, weil mich diese alten Scherben innerlich erstarren lassen, weil sie mich lähmen und mir den Mut nehmen, weiterzugehen. Und wenn ich mich mit diesen alten Scherben beschäftige, dann werde ich für die Menschen um mich herum ungenießbar. dann werde ich genauso ungenießbar und bitter wie eine ganze Säule aus Salz. Was soll ich also tun? Ich sollte die Scherben meines Lebens Gott aushändigen und ich sollte sie in seinen Händen ruhen lassen. Erlösung bedeutet, etwas hinter sich zu lassen, davon befreit zu werden und nicht sich immer wieder neu davon fesseln zu lassen. Der amerikanische Autor Ken Geyer sagt, Gott setzt die Scherben deines Lebens nicht wieder zusammen, wie bei einer Restaurierung. Er durchsucht die Scherben und wählt einige Stücke als Rohmaterial für ein neues Projekt aus. Ein Mosaik, das die Geschichte deiner Erlösung erzählt. Ich fürchte nur, ich werde neue Scherben produzieren, und zwar immer wieder. Und was dann? Dafür habe ich euch zum Abschluss noch einen Bibeltext mitgebracht, aus Jeremia 18, Vers 1 bis 4. Jeremia wird von Gott in das Haus des Töpfers geschickt. Er soll ihm bei der Arbeit zusehen und er soll daraus etwas über Gott lernen. In Vers 4 sagt er, und ich ging hinab in des Töpfers Haus und siehe, er arbeitete eben auf der Scheibe. Und wenn der Topf, den er aus dem Ton machte, ihm unter den Händen missriet, machte er daraus wieder einen anderen Topf, ganz wie es ihm gefiel. Gott ist der beste Töpfer von allen. Und er wird nie ein Gefäß aufgeben und es wegwerfen. Er fängt immer wieder von vorne an. Er arbeitet unser ganzes Leben lang an uns. Und er heilt mit seinen liebevollen Händen alle Risse und Kerben, die in unserem Leben entstehen. Wenn unser Leben in den besten Händen liegt, in den Händen des Töpfers, der alles in seiner Hand hält, dann brauchen wir uns nicht länger zu verstecken. Dann dürfen wir mit anderen teilen, wie wir kämpfen und zerbrechen und wie Gott uns wieder aufrichtet und weiter an uns arbeitet und was er aus den alten Scherben unseres Lebens macht. Und wir müssen unser unscheinbares Leben dann auch nicht länger dekorieren, weil unser Leben in Gottes Händen zu etwas Wertvollem und Kostbarem wird, zu echtem Kintsugi. Ich würde gerne noch mit euch beten und bitte euch dazu aufzustehen. Herr, als ich 20 war, wollte ich in meinem Leben alles richtig gut machen. Ich hatte jede Menge Ideen, mit denen ich mein Leben füllen wollte und ich wollte, dass alles perfekt wird. Aber wenn ich jetzt zu dir komme, dann sind meine Hände voller Scherben und hinter mir auf meinem Lebensweg liegen noch mehr davon. So viele verletzte Menschen, zerbrochene Beziehungen, nicht gehaltene Versprechen, Verwundete, die meine Hilfe gebraucht hätten und die ich einfach übersehen habe. Herr, es tut mir sehr leid, dass ich dir so viele Scherben zurückbringen muss. Ich schaffe es einfach nicht ohne dich. Ich brauche dich. Das ist meine Kapitulation. Und ich bitte dich, dass du diese ganzen zerbrochenen Scherben nimmst, alles, was ich zerbrochen habe und was in mir zerbrochen ist. Und dass du mich von dieser Last befreist. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, ehrlich zu sein und dass ich mit den anderen teilen kann, was in mir zerbrochen ist. Und ich bitte dich, dass du aus diesen Scherben ein neues Bild entstehen lassen kannst, eins, das von deiner Liebe erzählt. Amen. Ich bitte euch, euch wieder hinzusetzen. Der Henrik hat ja schon erzählt, dass ich mir für heute etwas gewünscht habe und ich habe mir gewünscht, das letzte Lied anzumoderieren, weil ich euch gerne etwas dazu erzählen möchte. Wisst ihr, wie ein Kirchenfenster entsteht? Für ein Kirchenfenster braucht man viele große farbige Glasscheiben. Zuerst wird in so eine farbige Glasscheibe ein Schnitt mit einem Glasschneider gemacht. Dann wird die Scheibe an dieser Stelle gebrochen. Aus der Glasscheibe, die dann entsteht, wird mit Hilfe einer Kröselzange der Rand geglättet. Er wird rund geschliffen. Und anschließend werden alle diese bunten Scherben mit Hilfe von einem weichen Bleinetz zu einem neuen Bild zusammengefügt. Unser Leben besteht aus vielen farbigen Scheiben. Einige davon werden im Laufe unseres Lebens zerbrochen. Aber Gott sucht besondere Scherben heraus, kröselt sie glatt und fügt sie mit seinem weichen Netz der Liebe zu etwas Neuem zusammen, zu einem Bild, das den anderen Menschen von seiner Liebe erzählt. Ich wünsche uns, dass wir daran denken, wenn wir das nächste Mal ein Kirchenfenster sehen, dass es eigentlich nur aus Scherben besteht.